vor diesem dunklen Hintergrund. Was für edle Menschen, was für edle Gesinnungen. Und zwar durch die Reihe hinweg. Auch die Orpas, die dann wieder zurückgeht. Aber immerhin, sie hält sich am Anfang zu Ruth, zu Naomi und ist ihr treu. Ruth, die zweite Meile geht. Naomi selbst, die sich um ihre Schwiegertöchter kümmert. Wir werden das später ein wenig mehr beleuchten, wie selbstlos die Naomi ist. Und dann natürlich Boas, der alles gibt, um eine Braut sich zu erwerben, die sonst überhaupt keine Hoffnungen hätte. Und dieses Buch beschreibt hier Familienprobleme. Es wird keine Politik beschrieben. Es wird kein ausländischer Herrscher beschrieben. Es wird nicht gesagt, wer zu der Zeit Richter war. Das macht es uns auch schwieriger, genau zu bestimmen, wann dieses geschehen ist. Wir haben nur den Anhaltspunkt. Es muss gewesen sein, als in Israel eine Hungersnot war, in Moab aber keine Hungersnot, und als gerade mal kein Krieg mit Moab war. Sonst wäre Elimelech nicht dahin gegangen. Mehr Anhaltspunkte haben wir nicht. Und wir merken, dieses Buch, das konzentriert sich ganz auf zwischenmenschliche Beziehungen, auf familiäre Probleme. Und das ist etwas Wunderbares, dass Gott ein Buch schreiben lässt, in dem es um familiäre Probleme geht. Gott ist nicht der Gott, der nur große Pläne hat, der gewissermaßen einen großen Heilsplan hat und uns den ganzen Ablauf der Geschichte zeigt, sondern Gott schaut in das Leben eines jeden Einzelnen hinein und Gott sieht, dass da eine Frau ist, die ihren Mann und ihre Söhne verloren hat, dass da drei Frauen sind, die hilflos sind, und Gott kümmert sich darum, und das ist in die Bibel reingekommen. Das sagt uns sehr viel über die Bibel. Die Bibel ist nicht zu lesen, dass wir daraus nur biblische Lehre schöpfen, so gut und so kostbar wie das ist. Die Bibel ist eine Offenbarung von Gottes Charakter. Und wenn wir das verstanden haben, dann lesen wir die Bibel mit anderen Augen und mit anderen Ohren. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr jeden Morgen in der stillen Zeit eine neue Offenbarung habt. Ich nicht. Ich habe nicht jedes Mal eine neue Offenbarung. Aber jedes Mal, wenn ich die Bibel aufschlage, dann setze ich mich der Stimme dessen aus, der mich lieb hat. Vielleicht verstehe ich an dem Morgen ganz wenig, aber ich höre seine Stimme. Schaut die kleinen Kinder, die hier sind, die ganz Kleinen, die verstehen ja noch gar nicht, was Mama und Papa sagen, wenn sie gerade mal so ein Jahr alt sind. Das Allermeiste können sie nicht verstehen, was man zu ihnen sagt. Also die ganz Kleinen, die Frischgeborenen. Wir haben in der Gemeinde jetzt zwei Gemeindebabys, die haben wir gleich adoptiert. Die gehören nicht mehr den Eltern, die gehören uns. Und die beiden Kleinen, was denen alles erzählt wird und was die Eltern Tag und auch Nacht ihren kleinen Kindern erzählen, 99% davon verstehen die Kinder noch gar nicht. Aber sie hören die Stimme. Und es erwächst ein Vertrauensverhältnis. Und deswegen lesen wir die Bibel. Wir hören Gottes Stimme. Wir erkennen mehr und mehr den Charakter dessen, der die Bibel hat schreiben lassen. Und dieses Buch Ruth ist das so ein schönes Beispiel dafür. Hier werden Alltagsprobleme, die großen Nöte kleiner Menschen, werden hier beschrieben. Und Gott lässt es beschreiben. Das sagt sehr viel über Gott. Und ein Äquivalent finden wir im Neuen Testament. Das ist der Brief, der an Philemon geschrieben wurde. Da geht es auch nur um innerfamiliäre Probleme. Wie kann eine Familie wieder zusammengebracht werden, beziehungsweise wie kann ein entlaufener Sklave zurückgebracht werden, sodass er jetzt nicht einfach nur ein zurückgekehrter Sklave ist, sondern ein Familienmitglied. Also im Alten Testament haben wir so ein Buch und im Neuen Testament. Und das macht diese Bücher und hier das Buch Ruth wirklich so kostbar und so wunderschön. Das Buch ist auch ein schönes Zeugnis über den Umgang der Juden mit Ausländern. Du sollst einen armen und bedürftigen Tagelöhner nicht unterdrücken. Ganz gleich, ob es einer deiner Brüder oder ein Ausländer ist, der bei dir in deinem Land lebt. Und Ruth ist Ausländerin. Und da merken wir, das Buch hat eine Brisanz. Denn wie viele Ausländer haben wir in unserem Land? Wir sind ja längst nicht mehr die sogenannte deutsche Nation. Zum einen, der Begriff Nation ist ja ein sehr beliebiger Begriff. Der Begriff Nation, der ist das erste Mal im frühen Mittelalter aufgetaucht, als im 12., 13. Jahrhundert die Universitäten entstanden sind. Und da hat es eine böhmische Burschenschaft gegeben, da hat es eine deutsche Burschenschaft gegeben, eine französische Burschenschaft an einer und derselben Universität, und die haben sich Nation genannt. Also ein Begriff, der ursprünglich im deutschen Sprachbegriff aus Studentenbewegungen herkommt. Und dann später ist daraus ganz Großes gemacht worden, bis hin zu Hitler, der dann gemeint hat, die Deutschen, das sind die, die rein deutsches Blut haben. Das ist ein Mythos. Niemand von uns hat rein deutsches oder sonst welches Blut. Ruth ist eine Ausländerin, die gekommen ist zu Gottes Volk. Und uns wird hier gezeigt, wie man sich um Ausländer kümmern soll. Das ist wirklich ganz aktuell. Gleichzeitig beschreibt dieses Buch oder ebnet den Weg bis hin zur Geburt des Messias als Höhepunkt von Gottes Handeln. Denn Ruth erscheint im Stammbaum des Herrn Jesus Christus. Diese unscheinbare Frau, die wird so gewürdigt. Und es sind drei Frauen im Stammbaum Jesu. Tamar, Rahab, Ruth, die dort auftauchen. In der Vorbereitung habe ich ein Buch verwendet, das kann ich euch wärmstens empfehlen, von Ewald Keck, Route 66, quer durch die Bibel. Im Verlag Books on Demand ist es herausgekommen, das ist ein Bruder aus dem Schwäbischen, und er hat da wirklich eine ganz tolle Gabe, biblische Bücher ganz kurz das Wichtigste darzustellen. Und daran habe ich mich orientiert, auch gerade an den Begriffen, an den Schlüsselbegriffen für die einzelnen Kapitel. Und das erste Kapitel habe ich genannt Stationen der Umkehr. Ich lese uns den Text. Und es geschah in den Tagen, als die Richter richteten. Da entstand eine Hungersnot im Lande. Und ein Mann von Bethlehem Juda zog hin, um sich in den Gefilden Moabs aufzuhalten, er und seine Frau und seine beiden Söhne. Und der Name des Mannes war Elimelech, und der Name seiner Frau Naomi, und die Namen seiner beiden Söhne Machlon und Kilion, Ephratiter von Bethlehem Juda. Und sie kamen in die Gefilde Moabs und blieben da selbst. Und Elimelech, der Mann Naomis, starb. Und sie blieb mit ihren beiden Söhnen übrig. Und sie nahmen sich moabitische Frauen, der Name der einen war Orpa und der Name der anderen Ruth. Und sie wohnten da selbst bei 10 Jahren. Da starben auch die beiden, Machlon und Kilion. Und die Frau blieb allein übrig von ihren beiden Söhnen und von ihrem Mann. Und sie machte sich auf, sie und ihre Schwiegertöchter, und kehrte aus den Gefilden Moabs zurück. Denn sie hatte im Gefilde Moabs gehört, dass Jahwe sein Volk heimgesucht habe, um ihnen Brot zu geben. Und sie zog aus von dem Ort, wo sie gewesen war, und ihre beiden Schwiegertöchter mit ihr. Und sie zogen des Weges, um in das Land Juda zurückzukehren. Da sprach Naomi zu ihren beiden Schwiegertöchtern, geht, kehrt um, eine jede zum Haus ihrer Mutter. Jahwe erweise Güte an euch, so wie ihr sie an den Verstorbenen und an mir erwiesen habt. Jahwe gebe euch, dass ihr Ruhe findet, eine jede in dem Haus ihres Mannes. Und sie küsste sie. Und sie erhoben ihre Stimmen und weinten, und sie sprachen zu ihr, doch wir wollen mit dir zu deinem Volk zurückkehren. Und Naomi sprach zu ihr, kehrt um, meine Töchter, warum wollt ihr mit mir gehen? Habe ich noch Söhne in meinem Leib, dass sie euch zu Männern werden könnten? Kehrt um, meine Töchter, geht, denn ich bin zu alt, um eines Mannes zu werden. Wenn ich spreche, ich habe Hoffnung, wenn ich selbst diese Nacht eines Mannes würde und sogar Söhne gebären sollte, wolltet ihr deshalb warten, bis sie groß würden? Wolltet ihr deshalb euch abschließen, dass ihr keines Mannes würdet? Nicht doch, meine Töchter. Denn mir ergeht es viel bitterer als euch, denn die Hand Jahwes ist gegen mich ausgegangen. Da erhoben sie ihre Stimme und weinten wiederum, und Orpa küsste ihre Schwiegermutter. Ruth aber hing an ihr. Und sie sprach, siehe, deine Schwägerin ist zu ihrem Volk und zu ihren Göttern zurückgekehrt. Kehr um, deiner Schwägerin nach. Aber Ruth sprach, dring nicht in mich, dich zu verlassen, hinter dir weg umzukehren. Denn wohin du gehst, will ich gehen, und wo du weinst, will ich weinen. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, will ich sterben und da selbst will ich begraben werden. So soll mir Jahwe tun und so hinzufügen, nur der Tod soll scheiden zwischen mir und dir. Und als sie sah, dass sie fest darauf bestand, mit ihr zu gehen, da ließ sie ab, ihr zuzureden. Und sie gingen beide, bis sie nach Bethlehem kamen. Und es geschah, als sie nach Bethlehem kamen, da geriet die ganze Stadt ihretwegen in Bewegung. Und sie sprachen, ist das Naomi? Und sie sprach zu ihnen, nennt mich nicht Naomi, nennt mich Mara, denn der Allmächtige hat es mir sehr bitter gemacht. Voll bin ich gegangen und leer hat mich Jahwe zurückkehren lassen. Warum nennt ihr mich Naomi, da Jahwe gegen mich gezeugt und der Allmächtige mir Übles getan hat? Und so kehrte Naomi zurück und ruht die Moabitin, ihre Schwiegertochter, mit ihr, welche aus den Gefilden Moabs zurückkehrte. Und sie kamen nach Bethlehem beim Beginn der Gerstenernte. Ihr merkt, ich habe es hier schon rot markiert. Und zwar jedes Mal, wo von Umkehren die Rede ist. Und daher auch der Schlüsselbegriff für dieses Kapitel. Und wenn ihr euch das merkt, der Schlüsselbegriff von Kapitel 1 ist Umkehr, dann habt ihr schon was ganz Wichtiges abgespeichert. Zunächst sehen wir eine Lage, die zur Umkehr nötigt, dann eine allgemeine Heimsuchung Gottes, die Schwiegertöchter, die eine Entscheidung treffen müssen, zwei Entscheidungen werden getroffen, dann wird die Entscheidung Ruths beleuchtet, dann kommt Naomi zurück und zieht eine öffentliche Lebensbilanz und zum Schluss endet das Buch mit einer neuen Perspektive. 12-mal wird in diesem Kapitel das Wort umkehren verwendet. Und umkehren als eine Eselsbrücke. Also damit will ich niemandem zu nahe treten mit dem Begriff Eselsbrücke. Aber einfach, wie man sich das Wort besser merken können, im Hebräischen heißt das Schuf. Wird geschrieben S-C-H-U-B, wenn man das überträgt, wie Schub. Und für mich war das eine Eselsbrücke, Schubkraft. Buße ist die Schubkraft für ein Leben mit Gott. Wo keine Buße ist, da gibt es kein Vorankommen mit Gott und für Gott. Also 12-mal dieser Begriff zurückkehren. Und zwar ist es ganz symmetrisch verteilt. 6-mal die Möglichkeit nach Moab zurückzukehren und 6-mal die Umkehr nach Israel. Also der Begriff Umkehr an sich sagt noch gar nichts über die Destination, über die Bestimmung, über das Ziel aus. Jemand, der die Gemeinde verlässt, der kehrt auch um, aber in die verkehrte Richtung. Der kehrt um in den alten Lebensstil oder wer auch seinen Wandel mit Gott verlässt. Also der Begriff Umkehr ist eigentlich ein neutraler Begriff. Es kann in beide Richtungen gehen, in eine gute sowie in eine schlechte Richtung. Da war eine allgemeine Notlage gewesen und wir sehen den persönlichen Umgang mit dieser allgemeinen Notlage. In Kapitel 1, Vers 1 heißt es, es geschah in den Tagen, als die Richter richteten, da entstand eine Hungersnot im Land und ein Mann von Bethlehem Juda zog hin, um sich in den Gefilden Moabs aufzuhalten, er und seine Frau und seine beiden Söhne. Also die Notlage ist eine allgemeine Notlage, keine individuelle Notlage. Dem Elimelech ist es nicht schlechter gegangen als den anderen in Juda. Die Hungersnot hat alle ergriffen. Aber hier wird beleuchtet, wie ein Mann, welche Lösung ein Mann meint gefunden zu haben, wofür er sich entscheidet. Und oft sind es die allgemeinen Notlagen, die uns zu individuellen Entscheidungen drängen, die entweder richtig oder verkehrt sind. Schaut jetzt die Ukraine. Wie viele müssen sich jetzt entscheiden? Bleibe ich dort, wo unsere Städte bombardiert werden? Wir haben eine Schwester mit 3 Kindern bei uns, die vor 3 Wochen gekommen ist aus Tschernihiw. Das Dreiländereck Russland, Weißrussland, Ukraine. Seit 4 Wochen wird die Stadt die ganze Zeit bombardiert. Was macht man dann, wenn man dort ist? Die ersten 2 Wochen waren sie im Keller gewesen und dann hat der Mann gesagt, geh mit den Kindern, er kann ja nicht gehen. Und da ist eine Entscheidung getroffen worden. Und in so einer ähnlichen Situation, nicht so dramatisch, da befinden wir uns im Buch Ruth. Eine allgemeine Notlage und dann ein individueller Versuch, mit dieser Not umzugehen und die richtige Entscheidung zu treffen. Der Ausgangspunkt ist eine Hungersnot. Und wir sind so gesegnete Menschen, dass wir mit dem Begriff Hungersnot nichts anzufangen wissen. Es hat selten so glückliche Menschen gegeben wie uns. Ich weiß nicht, was Hunger ist. Ich habe noch nie Hunger leiden müssen. Gut, mal, dass man unterwegs gewesen ist, hat ein bisschen Hungergefühl gehabt, aber Hunger an sich kenne ich nicht. Und die meisten von uns nicht. Manche werden noch Hunger aus ihrer Kindheit kennen. Aber in der Bibel kommt das immer wieder vor. Und das ist etwas, was die Menschheitsgeschichte prägt. Und wir werden dieses Jahr noch Hungersnöte haben. Denn 70% des Getreides, was in den arabischen Ländern verarbeitet wird, kommt aus der Ukraine. Und in der Ukraine kann jetzt nicht ausgesät werden. Das wird noch Hungersnöte geben. In der Bibel wird das immer wieder beschrieben. Und in Europa hat es diese Hungersnöte eigentlich regelmäßig gegeben bis ins 19. Jahrhundert. Die letzte große Hungersnot, das war The Great Famine in Irland gewesen, die Kartoffelfäule. Als die Kartoffeln einfach verfault sind im Boden, England hätte eigentlich Irland helfen können, aber die englischen Kartoffeln ließen sich zu besseren Preisen in Übersee verkaufen, als dass man sie den Nachbarvolk, den Iren, gegeben hätte, damit die nicht verhungern. Deswegen gibt es heute so viele Iren in Amerika, weil in den 30er, 40er, 50er Jahren des 19. Jahrhunderts ganz viele Iren nach Amerika geflüchtet sind, weil es Hunger gab. Oder 1816, da hat es einen Vulkanausbruch gegeben und daraufhin hat es Missernten und Unwetter in Europa gegeben. Und mehrere Jahre lang hat es keine guten Ernten gegeben. Aber alle Hungersnöte in Europa, die danach entstanden sind, sind menschengemachte Hungersnöte. Ob es der Erste Weltkrieg war und die Hungersnot nach dem Ersten Weltkrieg, oder ob es der Zweite Weltkrieg war, die letzten Jahre des Zweiten Weltkrieges, dann 46, 47, 48, wo die Menschen wirklich große Not gelitten haben. Aber in der Bibel sehen wir, dass das immer wieder vorkommt. Bei Abraham, ungefähr 2000 vor Christus. Dann bei Isaak, später bei Josef. Ihr erinnert euch, als Josef in Ägypten ist, eine große Hungersnot ist dort gewesen. Es war Hungersnot in den Tagen Davids, ungefähr 1050. Zur Zeit von Elia und von Elisa gab es Hungersnot. Das zieht sich wie ein roter Faden durch die in der Bibel beschriebene Geschichte. Immer wieder Hungersnot. Und jedes Mal die Frage, wie gehe ich damit um? Und wir sehen das auch an Abraham. Nach Ägypten gegangen ist, als es Hungersnot gab. Immer wieder Migrationsbewegungen. Und das lässt uns vielleicht auch die Migrationsbewegungen, die wir jetzt haben, mit anderen Augen sehen. Als so viele nach dem Syrienkrieg zu uns gekommen sind, da sind ja große Befürchtungen aufgetaucht. Aber wisst ihr, wir alle sind Nachkommen von Migrationsflüchtlingen. Unsere Vorfahren haben alle östlich von hier gelebt, sind alle hierher gekommen. Die Völkerwanderung im 5., 6., 7. Jahrhundert, als das Römische Reich im Prinzip überrollt wurde, sind alle aus dem Osten gekommen, das sind unsere Vorfahren. Wir sind Kinder von Migrationsflüchtlingen. Und warum sind sie dahin gekommen? Weil der Druck in den Ostgebieten zu groß war. Zu viele Menschen, zu wenig Lebensmittel. Und deswegen ist man nach Westen gezogen. Und wenn wir daran denken, das hilft uns vielleicht auch eine Spur barmherziger umzugehen mit den Menschen, die hierher kommen, einfach aus ganz praktischen Überlegungen, weil es hier materiell besser geht als dort, wo sie leben. Das ist unsere Vergangenheit, die sich heute noch einmal abrollt. Aber uns wird hier beschrieben, dass es eine Hungersnot in Juda gab und hier wird Bethlehem beschrieben. Und Bethlehem heißt Haus des Brotes. eine Hungersnot dort, wo das Haus des Brotes ist. Eigentlich ein Widerspruch in sich selbst. Sowas dürfte doch nicht sein. Aber diesen Widerspruch finden wir immer wieder in der Bibel. Und diesen Widerspruch finden wir auch, wenn wir mit etwas kritischeren Augen in uns selbst hineinschauen. Der Widerspruch zwischen Sein und Schein, zwischen Anspruch und Wirklichkeit. In der Offenbarung wird dem Engel der Versammlung in Sardes gesagt, dieses sagt, der die sieben Geister Gottes hat und die sieben Sterne. Ich kenne deine Werke, dass du den Namen hast, dass du lebst, aber du bist tot. Sei wachsam und stärke das Übrige, das sterben will, denn ich habe deine Werke nicht völlig erfunden vor meinem Gott. Bethlehem hat den Namen, dass es nicht hungern muss, aber es hungert. Die Diskrepanz zwischen Stand und Zustand, zwischen Position und Kondition. Das hungernde Bethlehem, und ich frage mich, ist das vielleicht ein bitteres Bild für Gottes Volk? Ist nicht die Gemeinde auch ein Haus des Brotes? Und wie viele sind in Gemeinden zu Hause, wo sie sagen müssen, ich werde hier nicht satt. Ich bin im Haus des Brotes. Ich bin eine Gemeinde, die sich auf die Fahnen geschrieben hat, dass sie neutestamentliche Gemeinde ist, dass das Wort Gottes auf dem Podest liegt. Aber das, was ich höre, das macht mich nicht satt. Das ist genau dieselbe Diskrepanz, die wir oft auch in unseren Gemeinden haben. Aber wie gehe ich denn damit um? Emigriere ich? Suche ich mir dann eine andere Gemeinde? Das mag unter Umständen die richtige Entscheidung sein, wenn nichts anderes mehr hilft. Aber es sollte nicht die erste Entscheidung sein. Die erste Entscheidung sollte zunächst mal sein, da zu bleiben und dafür mitzuhelfen, dass es dort mehr Nahrung gibt. Es liegt ja an jedem Einzelnen. Und wenn von der Kanzel zu wenig Nahrung kommt und die Geschwister sagen das immer wieder, dann irgendwann wird auch die Gemeindeleitung erkennen, dass da ein Defizit ist. Was tun? Oder darum beten, dass Gott eine Heimsuchung schenkt, dass Gott die Gemeinde besucht und dass Gott selbst wieder Brot in die Gemeinde bringt, dass die Gemeinde es verteilen kann. Bethlehem ist eine interessante Stadt. Was ist dort alles passiert? Zunächst einmal ist es die Grabstätte Rahels. Rahel, die geliebte Frau, wurde dort begraben. Dann ist es der Geburtsort von Ibzan. Das ist einer der verschiedenen Richter, die zur Zeit der Richter eben geherrscht haben. Bethlehem ist der Geburtsort von David. Bethlehem war aber besetzt von den Philistern zur Zeit Davids und deswegen lässt David sich dort aus der Zisterne Wasser holen. Ihr könnt euch erinnern an die Geschichte, als er seine Helden schickt und dann bringen sie ihm das Wasser und dann schlägt ihm das Gewissen und er sagt, das kann ich doch nicht trinken und er schüttet es aus. Eine komische Geschichte, aber dann habe ich mir gedacht, ich komme aus einem kleinen Dorf, 300 Einwohner, da bin ich die ersten 19 Jahre aufgewachsen und da ist ein Hügel drumherum und da war auch ein Plätzchen gewesen, da habe ich mich ganz gerne hingesetzt, so auf das Dorf runtergeschaut. Und wenn ich mir dann vorstelle, du sitzt da oben und mit einmal siehst du, dein Dorf ist von Feinden eingenommen und du hast so eine Sehnsucht. Und dann denkst du dir, ach Mensch, nur ein Schluck Wasser aus dem Wasserhahn meines Elternhauses. Boah, das würde doch so schmecken. Merkt ihr, das ist die Sehnsucht, die der David hatte. Seine Heimat war ihm verloren gegangen. Deswegen wollte er das Wasser. Nicht, weil er so spinnert war und da unbedingt jetzt mal ein Abenteuer erleben wollte. Da steckt ganz viel Sehnsucht dahinter. Dann eine traurige Geschichte. Oder mehrere traurige Geschichten. Bethlehem ist der Übernachtungsort der rebellischen Israeliten, die auf der Flucht nach Ägypten sind und Jeremia mitgenommen haben, obwohl sie nicht fliehen sollten. Bethlehem ist andererseits wiederum der Geburtsort des Messias. Und andererseits ist Bethlehem auch der Geburtsort des levitischen Götzendieners, der sich dann zur Zeit der Richter von Micha anheuern lässt, damit er ein Hauspriester wird von Micha. und totalen Götzendienst fällt. Der Priester, der kommt auch aus Bethlehem. Und Bethlehem ist der Geburtsort der ehebrecherischen Frau eines levitischen Priesters, die dann misshandelt bis zum Tode, misshandelt wird. Und diese furchtbare Geschichte, als dann der Priester den Leichnam zerteilt in alle Stämme Israels schickt und sie machen sich dann auf, um Rache zu üben. Also Bethlehem ist ein Ort, den man als Ort des Verlustes bezeichnen könnte. Rahel verloren gegangen, die Selbstständigkeit verloren gegangen an die Philister, die Heimat verloren auf dem Weg ins Exil, priesterliche Integrität und Treue verloren, das Leben der ehebrecherischen Frau verloren, der Verlust alles Lebens der zweijährigen Knaben. Somit beginnt das Neue Testament schon wieder Bethlehem. Was für eine furchtbare Geschichte. Und gleichzeitig diesen furchtbaren Ort, in dem so viel Verlust und Leiden geschehen ist, gerade den sucht Gott sich aus, um dort die Wiege aufzustellen für den Heiland dieser Welt. Gerade wo es so viel Not gibt, gerade dorthin geht Gott. Und du, Bethlehem Ephrata, die du mitnichten bist, die Kleinste, aus dir soll mir der Messias kommen. Von dort kommt der Heiland, da wo es niemand erwarten würde. Das ist Bethlehem. Also Segen und Fluch, Leben und Tod, Brot und Hunger, Verderben und Rettung. Und dann sehen wir den Emilich, der aus einer Not in die andere flüchtet. Als er sich entscheidet, nach Moab zu gehen, da hat er sich sicher gedacht, so entgehe ich der Hungersnot. Und er konnte nicht ahnen, dass er lediglich aus einer Not in eine andere emigriert. Wie gesagt, Bethlehem, eine Not, in die Gott selbst sich hineinbegibt. Und das, was ist das für ein Kontrast? In Bethlehem gibt es Not. Elimelech geht. Jesus kommt. Was für ein schöner Kontrast. Wisst ihr, wir neigen dazu, Nöten aus dem Weg zu gehen. Ich genauso wie ihr, vielleicht nicht noch mehr als ihr, ich weiß es nicht. Aber das ist so etwas, das prägt uns als Menschen. Wenn eine Not kommt, dann möglichst schnell der Not aus dem Weg gehen. Gott ist ganz anders. Gott wird geradezu angezogen von Nöten. Denn sonst wäre er doch nie in dein Leben und in mein gekommen. Gott ist in mein Leben eingetreten, als ich in großer Not war. Wenn Gott so wäre, wie ich bin, dass Gott einen Bogen macht um die Nöte, dann wäre Jesus nie aus dem Himmel auf die Erde gekommen. Dann wäre er dort oben geblieben. Elimelech geht. Jesus kommt. Und Elimelechs Auszug ist seine persönliche Antwort auf die Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Es ist ein Rückzug aus der Notlage, ein Rückzug aus dem allgemeinen Elend in das persönliche Wohlergehen. Und ich habe manchen Bruder kennengelernt, der irgendwann frustriert war und gesagt hat, in meiner Gemeinde ist es so zart, so viele Probleme, nichts geht mehr richtig, ich ziehe mich jetzt zurück. Jetzt sorge ich mal für mich selbst. Jetzt konzentriere ich mich auf mein Berufsleben. Das ist eigentlich genau dasselbe, was der Elimelech gemacht hat. Er wollte sich dieser allgemeinen Notlage nicht aussetzen und hat sich gedacht, wenigstens für mich, ich hole meine Schäfchen jetzt ins Trockene. Und das ist furchtbar schief gegangen. Und dann erlebt er nicht die Not des Hungers, aber die Not des Fremdseins. Und das, wisst ihr, das liest man so schnell. Elimelech zog nach Moab als ein Fremdling. Das hat man in 2 Sekunden gelesen. Aber was das bedeutet, das merken wir in unseren Tagen. Diese Mutter, die mit den 3 Kindern zu uns gekommen ist, und wir haben jetzt Gott sei Dank eine Wohnung für sie finden dürfen, die muss allein für ihre Kinder sorgen. Und sie lebt davon, dass man ihr gegenüber barmherzig ist, aber sie möchte nicht immer Hilfsgüterempfänger sein, sie möchte selbst was tun, selbst was beitragen, aber sie kann nicht mit einem 8 Monate alten Kind, da kannst du nicht groß was machen. Da musst du ganz für die Kinder da sein. Und der Mann ist weit weg. Was sind das für Nöte? Und die Sprache kennt man nicht. Gut, moabitisch, israelitisch, das werden verwandte Sprachen gewesen sein. Aber eine andere Kultur. In Moab, da hat man Chemosh angebetet, nicht Jahwe. Fremdsein ist eine ganz große Not. Als wir 92 als junge Familie in die Ukraine gezogen sind, wir kannten damals noch kein Russisch, wir haben damals erst angefangen, Russisch zu lernen. Und am Anfang sind wir uns doch schon recht, recht einsam vorgekommen. Wir sind zwar lieb aufgenommen worden in eine Gemeinde in Warsaw, die Geschwister haben sich lieb und uns gemüht, und dann haben wir da gesessen in der Versammlung und haben Spanisch verstanden. Nein, nicht Spanisch, Ukrainisch oder Russisch, aber das war nicht besser als Spanisch. Wir hatten von allen drei Sprachen keine Ahnung gehabt. Und dann sitzt man da und dann hat man nur sich selbst, um sich auszutauschen. Und dann irgendwann fühlt man sich doch recht einsam. Da war da eine Familie gewesen. Die haben es immer wieder zu sich eingeladen. Und das war so nett gewesen. Die haben ein paar Brocken Englisch gekannt, aber das hat gereicht. Aber diese Gesten der Liebe, ich kann mich erinnern, das war die Zeit, als es wirklich auch Nahrungsmitteldefizite in der Ukraine gab. Wir haben Cappuccino getrunken. Cappuccino in Zeiten der Nahrungsmittelkrise, wie macht man das denn? Ja, man nimmt Löskaffee, ganz wenig heißes Wasser, einen Löffel Löskaffee und Zucker und dann rührt man, bis Schaum entsteht. Ja, da kannst du lange rühren. Und dann vorsichtig noch heißes Wasser dazu und oben ist der Schaum. Das war unser Cappuccino gewesen. Aber wisst ihr, wie der geschmeckt hat? Wir waren fremd gewesen. Wir waren so darauf angewiesen, dass Menschen uns signalisiert haben, wir verstehen eure Sprache nicht, aber wir verstehen, wie euch zumute ist. Und dieser Not hat Elimelech seine Familie ausgesetzt. Er ist von einer Not in die andere gestolpert. Und dann ist da noch eben die Not des Umfeldes. Wer ist denn Moab, wohin sie gezogen sind? Und Moab hat eine traurige Geschichte. In 1. Mose 19. Also wurden die beiden Töchter Lots schwanger von ihrem Vater. Und die Ältere gebar einen Sohn, den hieß Moab, der war der Vater der Moabiter von heutzutage. Moab ist einer Inzestbeziehung entsprungen. Also einen schlechteren Staat kann ein Volk nicht haben, als es die Moabiter gehabt haben. Dann später wird uns berichtet, als Israel durch die Wüste zieht, dass sie nicht mit Brot und mit Wasser versorgt wurden von den Moabitern. Obwohl die Moabiter doch zu dem weiteren Verwandtschaftskreis der Israeliten gehörten. Die Moabiter haben Israel im Stich gelassen. Und nicht nur, dass sie ihnen Brot und Wasser verweigert haben, sondern sie haben dann ja auch noch den Bileam gedungen, damit er für Geld die Israeliten verflucht. Das ist Moab. Oder Mose wird dann gesagt, ich habe dich das gelobte Land mit deinen Augen sehen lassen, aber du sollst nicht hinübergehen. Und Mose stirbt in Moab. Und damit ist Moab zum Inbegriff dessen geworden, ich sehe etwas, aber ich darf es nicht besitzen. Moab ist der Inbegriff der Herzen, die nicht zur Ruhe gekommen sind. Moab ist der Inbegriff für die, die Kompromisse eingegangen sind und die Verheißungen Gottes nur sehen und nicht erleben. Das ist Moab. Und dort hat Elimelech seine Familie hingeführt. Und Israel wohnte in Sittim und das Volk fing an, Unzucht zu treiben mit den Töchtern der Moabiter, welche das Volk zu den Opfern ihrer Götter luden. Und Moab ist der Inbegriff der permanenten Versuchung. Da, wo Moab ist, da sind die Kinder Gottes versucht. Und ständig nagt es an ihnen. Na, weißt du nicht, probier mal. Probier, wie wir es machen. Wird dir schon gefallen. Ständig dieses leise Einflüstern, den breiten Weg zu gehen, den Weg des Kompromisses. Das ist Moab. Und wir wissen, dass selbst Salomo daran gescheitert ist. Damals baute Salomo eine Höhe dem Kamos, dem Gräuel der Moabiter auf dem Berg, der vor Jerusalem liegt, und dem Moloch, dem Gräuel der Kinder Ammon. Und also tat er für all seine fremden Frauen, die ihren Göttern räucherten und opferten. Salomo hat moabitische Frauen gehabt und die haben ihn dazu gebracht, dass er den moabitischen Göttern Anbetungsstätten gebaut hat. Und dann sehen wir zur Zeit von Nehemia, da heißt es, auch sah ich zu jener Zeit Juden, welche Frauen von Astod, Ammon und Moab heimgeführt hatten. Darum redeten auch ihre Kinder halb astoditisch und konnten nicht jüdisch reden. Und Moab, das ist auch ein Bild dafür, dass man nicht dieselbe Sprache miteinander spricht. Mir geht es manches Mal so, wenn ich mir anhöre, was hohe Kirchenvertreter sagen. Wir haben dasselbe Vokabular, in der die großen Kirchenpräsidenten und so. Aber wir verstehen einander nicht. Wir reden aneinander vorbei. Und das ist das Problem mit Moab. Es scheint so, wir sind doch ganz eng miteinander verwandt. Wir haben doch so viele Gemeinsamkeiten. Aber letztlich, sie sprechen nicht unsere Sprache. Es sind unterschiedliche Sprachen und die Kommunikation kann nie wirkliche Kommunikation von Herz zu Herz sein. Oder, hier wird das Wort Moab nicht erwähnt, Jakobus 4,4, ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer immer der Welt Freund sein will, macht sich zum Feind Gottes. Und wir könnten neutestamentlich übersetzen, Elimelech zog mit seiner Familie in die Welt. Ich habe in Kalifornien russische Gemeinden besucht, um in unsere russischen Kurse vorzustellen. Da war ich in einer großen Gemeinde in Sacramento gewesen, mit über 1000 Mitgliedern, alles tipptopp. Also ein riesen Gemeindehaus, bin auf den Parkplatz gekommen, also ein amerikanischer Schlitten neben dem anderen. Da hast du gemeint, es wäre eine Automobilausstellung. Und dann bin ich in der Gemeinde drin gewesen, tolle Chöre, die gesungen haben und alles wirklich vom Besten. Und hinterher unterhalte ich mich mit einem der Diakone und er fängt an zu weinen und sagt, wäre ich nie von zu Hause weggegangen. Ich habe 2 Söhne, beide sitzen in amerikanischen Gefängnissen. Das ist Moab. Das ist Moab. Und dorthin hat Elimelech seine Familie geführt, damit sie nicht physischen Hunger leiden müssen. Aber was ist da Furchtbares passiert? Dann sehen wir, die ursprüngliche Not, die Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit hat Elimelech auch nicht hinter sich gelassen, sondern diese Not hat er in seiner eigenen Familie mitgenommen. Wir haben gesehen, Beit Lechem, Haus des Brotes und Hungersnot. Das passt nicht zusammen. Und Elimelech dachte sich, diesem Widerspruch entgehe ich. Und er hat nicht gemerkt, er trägt diesen Widerspruch in sich selbst und in seiner Familie. Und er exportiert diesen Widerspruch ja mit sich selbst. Schauen wir uns die Namen an. Der Name des Mannes war Elimelech. Elimelech. Mein Gott ist König. Ein toller Name. Also wer den Namen hat, der braucht nur noch seinem Namen zu entsprechen, dann ist er ein glücklicher Mensch. Elimelech. Mein Gott ist König. Und Naomi, die Liebliche. Was für schöne Namen. Aber dann die nächste Generation, Machlon, der Kränkliche und Kilion, der Sehnsüchtige oder der Versager. Und wir merken, in dieser Familie, da stimmt auch was nicht. Anspruch und Wirklichkeit. Und dazwischen eine große Diskrepanz. Also Elimelech hat gedacht, er entgeht dem Problem, was in seinem Volk Gottes ist. Und er hat nicht gemerkt, er ist ja schon längst selbst infiziert worden von diesem Problem. Und er trägt es mit sich rum. Wir sind eine junge Gemeinde, wir sind jetzt 10 Jahre alt. Und wir haben auch Geschwister bei uns gehabt, die haben am Anfang aufgenommen. Und die haben uns gesagt, welche Probleme in ihrer früheren Gemeinde waren. Und wir haben da auch zu wenig nachgeforscht. Und haben sie dann aufgenommen. Irgendwann hatten wir mit ihnen Probleme. Und wir haben gemerkt, genau die Probleme, die sie über ihre Gemeinden angekreidet haben, die haben sie selbst mitgebracht und in unsere Gemeinde hineingetragen. Infektionsgeschehen nennt man das auf Robert-Koch-Institut Deutsch. Genau dasselbe im geistlichen Leben. Und Elimelech hat gedacht, er sei immun dagegen. Er geht weg und diese Diskrepanz gibt es nicht. Aber die ist sehr wohl da gewesen. Und die Tragik geistlichen Kompromisses wird in der Regel in der zweiten Generation offensichtlich. Die erste Generation, die kann das noch recht gut überspielen, überdecken. Die zweite Generation, die leidet drunter. Wo ich Kompromisse mache, da leiden meine Kinder, weil die werden geprägt von meinen Kompromissen. Und das, mein Kompromiss, ist ihr Startpunkt in ihr geistliches Leben. Und das wird uns bei Elimelech gezeigt. Und Elimelech, der Mann Naomis, starb. Und sie blieb mit ihren beiden Söhnen übrig. Und sie nahmen sich moabitische Frauen. Der Name der einen war Orpa und der Name der anderen Ruth. Und sie wohnten da selbst bei 10 Jahren. Da starben auch die beiden, Machlon und Kilion. Und die Frau blieb allein übrig von ihren beiden Söhnen und von ihrem Mann. Und dann, und das wird hier, wird es ja wirklich so betont, es müsste gar nicht so geschrieben werden, es hätte genügt werden und Naomi blieb alleine zurück. Aber hier wird ausdrücklich gesagt, und die Frau blieb allein übrig von ihren beiden Söhnen und von ihrem Mann. Hier wird nochmal wiederholt der Verlust, den sie erlebt hat. Und dann sehen wir die arme Naomi. Wisst ihr, wie so ein Free Climber. Ein Free Climber, der hat nichts anderes als seine Fingerkuppen. Keine anderen Sicherheiten. Alle anderen Sicherheiten wurden ihm weggenommen. Die Free Climber, die verzichten freiwilligerweise darauf. Aber der Ruth, der Naomi, wurden alle Sicherheiten weggenommen. Welche Sicherheiten hatte man damals als Frau? Da gab es eigentlich nur 2 Sicherheiten. Die eine Sicherheit war der Mann. Durch den Mann hast du eine soziale Absicherung gehabt. Und die andere Sicherheit waren die Kinder. Deswegen haben kinderlose Frauen, in der Bibel werden sie immer wieder beschrieben als Frauen, die große Not damit haben, weil sie nicht angesehen waren. Und diese beiden Sicherheiten, diese beiden einzigen Sicherheiten, die eine Frau in damaligen Zeiten haben konnte, die sind ihr weggenommen und jetzt hängt gewissermaßen die Naomi wie so ein Free Climber nur noch an ihren Fingerkuppen und unter ihr ist nichts. Und wenn sie fällt, dann fällt sie ins Bodenlose. Das ist das Schicksal von Naomi. Alles, was ihrem Leben sichtbare Sicherheit und emotionale Stabilität gegeben hat, hat sie verloren. Sie befindet sich in einem Land, dem sie nicht trauen darf, in einem Land, in dem Freundschaft verführerisch, trügerisch und vorübergehend ist. Also schlechter als es Naomi geht, kann es einem kaum noch gehen. Und dann wird uns eine allgemeine Heimsuchung Gottes in Juda beschrieben. Und sie machte sich auf, sie und ihre Schwiegertöchter, und kehrte aus den Gefilden Moabs zurück. Denn sie hat im Gefilde Moabs gehört, dass Jahwe sein Volk heimgesucht habe, um ihnen Brot zu geben. Während Naomi und Elimelech weg waren, sich von Gottes Volk entfernt hatten, hat Gott sein Volk besucht und hat die Not gelindert und aufgelöst, in der sie sich befunden hatten. Und hier ist wieder das Wort Schuf, wie wir vorhin schon gesehen haben, 6-mal die Umkehr nach Juda, 6-mal die Umkehr nach Moab. Das heißt, im Augenblick meiner Bekehrung, da stehe ich wirklich vor einer Wahl und muss mich entscheiden, wo will ich hin, nach rechts oder nach links. Als ich mich bekehrt habe mit 16 Jahren, ich habe das ganz genau gewusst, ich muss eine Entscheidung treffen. Es wird mich nicht automatisch hierhin oder dorthin transportieren. Ich muss eine Entscheidung treffen. Zurück ins gelobte Land. Und das ist ein Thema, was wir im Alten Testament ganz oft finden, was mit ganz viel Inhalt gefüllt ist. Zurück zu Gott, zurück zum Gehorsam, zurück zu seinem Volk. Das bedeutet Umkehr ins gelobte Land. Und so wie sich Elimelech damals entschieden hatte, nach Moab zu gehen, so entscheidet sich Naomi jetzt zurückzugehen nach Israel, weil sie durch bittere Erfahrungen klüger geworden ist. Schade, dass die bitteren Erfahrungen die erfolgreichsten Lehrmeister sind. Aber so sind wir. Wir lernen dann, wenn es weh tut. Und wir merken, durch diese große Not hat Naomi eine Weisheit bekommen, die sie vorher mit ihrem Mann nicht besaß. Und dieses Thema Rückkehr ins gelobte Land, da habe ich einige Bibelstellen herausgegriffen. Jeremia 16,15, so wahr Jahwe lebt, der die Kinder Israel heraufgeführt hat aus dem Land des Nordens und aus all den Ländern, wohin er sie vertrieben hatte. Und ich werde sie in ihr Land zurückbringen, das ich ihren Vätern gegeben habe. Das ist ein großes Thema. Gott bringt uns zurück. Gott bringt sein Volk dahin, wo es hingehört. Nämlich ins Reich Gottes. Eine andere Stelle, Psalm 26. Als Jahwe die Gefangenen Zions zurückführte, waren wir wie Träumende. Da war unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Jubels. Da sagte man unter den Nationen, Jahwe hat Großes an ihnen getan. Jahwe hat Großes an uns getan. Wir waren fröhlich. Führe unsere Gefangenen zurück, Jahwe, gleich Bächen im Mittagsland. Die mit Tränen säen, werden mit Jubel ernten. Er geht hin unter Weinen und trägt den Samen zur Aussaat. Er kommt heim mit Jubel und trägt seine Gaben. Und merkt ihr, die Konnotationen, die hier uns geliefert werden, was alles mit der Rückkehr in Gottes Land zusammenhängt. Das ist Befreiung, das ist Lachen, Freude, Jubel, Fröhlichkeit, sprudelnde Bäche, Fruchtertrag. Am letzten Sonntag wurden wir verabschiedet von unserer Gemeinde. Wir sind gerade im Umziehen, gehen eine neue Gemeindegründungsarbeit. Und da haben sich zwei Burschen bekehrt im Hauskreis und die Eltern sind mitgekommen. Die Eltern sind noch nicht gläubig. Und die haben einen ganzen Tag lang erlebt, wie Christen miteinander lachen und Freude haben. Und kein Tropfen Alkohol ist geflossen. Keine anzüglichen Witze wurden gemacht. Einfach ehrliche Freude. Und hinterher haben sie gesagt, sowas haben wir noch nicht erlebt. Das wird hier gezeigt in Psalm 126. Als wir zurückkommen, kamen vor wie Träumende. Wir konnten unser Glück nicht fassen. Unser Mund war voll Lachens, voll Jubel, voll Rühmens. Das bedeutet es, zurückgebracht werden. Und das ist es, wonach Naomi sich sehnt. Jeremia 23,3, und ich werde den Überrest meiner Schafe sammeln aus all den Ländern, wohin ich sie vertrieben habe. Und ich werde sie auf ihre Triften zurückbringen, dass sie fruchtbar sein und sich mehren. Rückkehr ins gelobte Land, das bedeutet, da gibt es Weidegründe, da darf ich wieder satt werden, da gibt es Fruchtbarkeit, da gibt es Vermehrung. Rückkehr zurück nach Zion, Jeremia 24, ich werde mein Auge auf sie richten zum Guten, und sie in dieses Land zurückbringen und ich werde sie bauen und nicht abbrechen und sie pflanzen und nicht ausreißen. Ihr merkt, da wo Gott uns zurückbringt zu sich selbst, da entstehen ganz neue Perspektiven. Da kann etwas wachsen, heranreifen, da können Früchte entstehen. Und ich werde mich von euch finden lassen, den Herrn ganz neu entdecken. Und da merkt ihr, als Naomi die Entscheidung trifft, ich gehe zurück nach Israel, wie vieles ist da mitgeschwungen. Sie wollte wieder zurückkehren zu ihrem Gott, der ihr Freude schenkt, der ihr Fruchtbarkeit schenkt, der sie wieder satt macht. Das ist da mitgeschwungen. Und keine Knechtschaft mehr, Gefangenschaft aufgelöst. Die Umkehr als Antwort auf Gottes Heimsuchung. Naomi kehrt um, weil Gott zuvor sein Volk heimgesucht hat. Da, wo wir umkehren, da hat Gott das meiste schon vorher getan. Psalm 118, von Jahwe ist dies geschehen. Wunderbar ist es in unseren Augen. Dies ist der Tag, den Jahwe gemacht hat. Frohlocken wir und freuen wir uns in ihm. Bitte, Jahwe, rette doch. Bitte, Jahwe, gib doch Wohlfahrt. Und an diesem Punkt ist jetzt die Naomi. Gott hat sein Volk heimgesucht. Gott hat jetzt alles geschaffen, dass es mir gut geht. Jetzt braucht nur noch ich umkehren. Hier werden wir nachher weitermachen.